Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Josephine Schulz. Hallo und schön, dass Sie dabei sind. In etwas mehr als 20 Jahren will Deutschland klimaneutral sein. Das ist nicht mehr so lange hin. Das bedeutet, viele Wirtschaftsbereiche werden sich jetzt in ordentlichem Tempo umstellen müssen. Außerdem ist die Digitalisierung natürlich ein großes Thema und sorgt auch für massive Veränderungen in der Arbeitswelt. Das alles bedeutet, Jobs werden anders aussehen in der Zukunft. Anforderungen werden sich ändern und werden sich wahrscheinlich zukünftig auch immer wieder und immer schneller ändern. Und dann ist da natürlich auch noch der große Fachkräftemangel. In vielen Branchen fehlen Arbeitskräfte mit den entsprechenden Qualifikationen. All das bedeutet berufliche Weiterbildung, lebenslanges Lernen, das wird immer wichtiger. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat deshalb angekündigt, Deutschland müsse zur Weiterbildungsrepublik werden. Und wie das gehen soll, das haben er und die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP diese Woche noch mal ein bisschen genauer dargestellt. Dafür gibt es nämlich die nationale Weiterbildungsstrategie, die jetzt noch mal neu ausgerichtet wurde. Wir hören jetzt eine kurze Zusammenfassung von unserem Korrespondenten Tom Funke, was der Bundesregierung da genau vorschwebt.
Nicht nur Fachkräfte werden in der Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung adressiert. Stark-Watzinger setzt auch auf die Fortbildung von Geringqualifizierten. Lesen, Rechnen und Schreiben könne man auch am Arbeitsplatz lernen. Teilqualifizierung wie etwa eine Ausbildung zum Facharbeiter parallel zum Job erlangen. Generell sollen Aufstiegschancen insgesamt verbessert werden. Bestehende Förderprogramme wie etwa das Aufstiegs-BAföG werde man, so Stark-Watzinger, anpassen.
Als einen wichtigen Beschleuniger sehen wir darüber hinaus die digitale Vernetzungsinfrastruktur Bildung. Denn die digitalen Angebote sollen es jedem und jeder ermöglichen, ihre Bildungsbiografie digital auch besser zu gestalten.
So Stark-Watzinger. An der Entwicklung der Weiterbildungsstrategie sind auch der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsverbände und Sozialpartner sowie die Bundesagentur für Arbeit beteiligt. Heil kündigt in seinem Ressort noch in diesem Jahr einen Gesetzesentwurf zur Neuordnung der Instrumente zur Förderung der beruflichen Weiterbildung an. Ziel sei eine Entbürokratisierung. Zudem kündigt Heil neue Initiativen zur Förderung von lebenslangen Lernen an. Dazu solle ein Qualifizierungsgeld eingeführt werden. Außerdem sagt Heil:
Wir werden eine neue Bildungszeit und Bildungsteilzeit einführen. Beschäftigte können damit ihre Weiterbildung selbst in die Hand nehmen und eigenständig auch betreiben. Sie können auf diesem Weg einen Berufswechsel erreichen oder auch eine besser bezahlte Stelle, beispielsweise wenn sie als gelernte Hotelkauffrau ins Hotelmanagement aufsteigen wollen.
Bei der Notwendigkeit neuer Instrumente gibt es aber Differenzen mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber BDA, dessen Präsident Rainer Dulger sagt, es brauche jetzt individuell passgenaue Lösungen und
bereits kleine Schritte können dabei große Erfolge bedeuten. Dies gilt insbesondere auch für Teilqualifikationen, die den Weg zu einem Berufsabschluss eröffnen. Wir wollen die vielen erfolgreich erprobten Konzepte in die Fläche bringen. Nicht immer brauchen wir Neues, oft reicht es einfach, die Stellschrauben ein wenig zu justieren.
Er mahnt zudem, man müsse mit der Weiterbildungsstrategie jetzt diejenigen erreichen, die bisher sich noch zu wenig weitergebildet haben und auf die Veränderungen am wenigsten vorbereitet sind.
Soweit die Zusammenfassung von Tom Funke und darüber wollen wir heute sprechen. Ist Deutschland auf dem Weg zur Weiterbildungsrepublik? Woran hakt es möglicherweise? Was muss und was kann sich ändern? Sie können sich sehr gerne an unserer Diskussion beteiligen und Ihre Erfahrungen und Ihre Fragen hier mit einbringen, indem Sie uns entweder anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie in der Sendung mitsprechen wollen, dann bitte auch die Telefonnummer dazu zuschreiben, damit wir sie dann zurückrufen können. Weiterbildung als Schlüssel, um die digitale und die ökologische Transformation gut hinzukriegen. Wie kann Deutschland zur Weiterbildungsrepublik werden? Das ist unser Thema heute bei Campus und Karriere und dafür haben wir folgende Gäste in der Sendung. Mario Patuzzi vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist bei uns. Er ist dort Referatsleiter für berufliche Bildung und Weiterbildung. Schönen guten Tag, Herr Patuzzi.
Guten Tag.
Außerdem Frau Dr. Marion Fleige vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen. Und sie leitet dort die Arbeitsgruppe Programmforschung. Auch an Sie herzlich willkommen, Frau Fleige.
Guten Tag, herzlich willkommen.
Zugeschaltet ist außerdem Andreas Klöble. Er ist Leiter der IHK-Akademie Südlicher Oberrhein. Hallo, Herr Klöble, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke.
Und wir haben Katrin Staffler bei uns. Sie sitzt für die CSU im Bundestag, ist Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung und sie war in der vergangenen Legislaturperiode Obfrau der Union in der Enquete-Kommission für berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Frau Staffler.
Einen schönen guten Tag.
Herr Klöble, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Wir haben jetzt in dem Beitrag viel gehört über Ziele, über Vorhaben. Jetzt wissen wir allerdings aus den Statistiken, dass, obwohl Weiterbildung als so wichtig angesehen wird, im letzten Jahr zum Beispiel weniger als die Hälfte der Menschen daran teilgenommen haben. Was ist Ihre These? Woran liegt das?
Ja, also da gibt es sicherlich unterschiedliche Gründe. Ich gehe davon aus, die Bereitschaft ist sicherlich größtenteils da. Wenn wir jetzt natürlich dann auch auf die Digitalisierung schauen, da ist die Bereitschaft vielleicht nicht mehr bei der Belegschaft da, die kurz vorm Renteneintritt steht und somit den Wandel auch einfach nicht mehr mitgehen möchte, beziehungsweise für sich einfach auch keinen Sinn mehr darin sieht. Wir merken es ja selber auch im Privatleben. Meine Generation als Beispiel ist bei Facebook, Twitter oder Instagram aktiv. Viele setzen sich dann aber auch nicht mehr mit den neuen Plattformen wie TikTok oder Twitch auseinander. Und ich denke, so geht es im Arbeitsleben einfach auch vielen älteren Generationen, die da bei dem Punkt dann einfach auch aussteigen. Und deswegen vielleicht auch einfach die Bereitschaft nicht mehr da ist.
Ein Punkt, Entschuldigung. Genau, ich wollte fragen, ein Punkt, der auch häufiger problematisiert wird, ist, dass die Weiterbildungslandschaft sehr vielfältig ist, aber das macht es auch sehr unübersichtlich. Also, dass für viele vielleicht auch gar nicht klar ist, was gibt's denn da alles, was ist eigentlich das Richtige für mich. Ist diese Vielfalt in der Weiterbildungslandschaft eine Stärke oder ist das auch ein Problem, Frau Fleige?
Definitiv erstmal eine Vielfalt, eine Stärke. Die Vielfalt würde ich sagen, weil wir uns ja erstmal glücklich schätzen können, dass wir ein so hoch ausdifferenziertes System oder auch eine so hoch ausdifferenzierte Landschaft haben. Wir haben erstmal den ganzen nonformalen Bereich öffentlich gefördert, offen, zugänglich für die Bevölkerung. Da könnte man jetzt noch gesetzlich gesehen nachschärfen, aber wir können erstmal auch froh sein, die Weiterbildungsgesetze der Bundesländer zu haben, nach denen eben die Volkshochschulen als zentrale Institution neben Lang Lernt, aber auch andere Träger anerkannt sind und hier dann zur Grundversorgung, der sogenannten Grundversorgung in der Kommune beitragen beispielsweise. Mhm. Wir haben aber auch sehr vielfältige andere Träger, natürlich gehören die Kammern auch dazu. Und sozusagen viele Organisationen bewegen sich auf diesem Markt, der auch ist. Und wir haben auch sehr viele sozusagen Institutionen, die beigeordnet neben ihrer Haupttätigkeit noch oder ihren Hauptaufgaben noch Bildung anbieten. Das ist erstmal eine Stärke, die Vielfalt, die dann natürlich eben auch Zugänge zum lebenslangen Lernen eröffnet. Es kommt natürlich darauf an, darzustellen, welche Möglichkeiten an Weiterbildung teilzunehmen, an Erwachsenenbildung teilzunehmen, es gibt. Da gibt es verschiedene Unterstützungsinstrumente, auch Dokumentationsinstrumente. Das würde jetzt hier für den Moment vielleicht zu weit führen. Da kommt vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
Genau, weil Sie jetzt die Unterstützungsinstrumente schon angesprochen haben. Frau Staffler, da ist ja wirklich auch eine große Unübersichtlichkeit. Wir haben jetzt gerade im Beitrag gehört, dass Hubertus Heil eine Entbürokratisierung dieser ganzen Fördermaßnahmen plant. Sie waren ja in der letzten Legislaturperiode Obfrau in der Enquete-Kommission zu beruflicher Bildung. Wie haben Sie das da diskutiert? Also ist da noch keiner auf die Idee gekommen, dass man das vielleicht ein bisschen vereinfachen, ein bisschen übersichtlicher gestalten müsste?
Doch, absolut. Und da ist ja durchaus auch in den letzten Jahren schon das eine oder andere passiert, dass bestimmte Instrumente auch entsprechend dann zusammengeführt oder einfach bekannter gemacht worden sind. Aber in der Tat haben wir da natürlich noch ein Problem, weil es gerade speziell eben in bestimmten Bevölkerungsgruppen, gerade diejenigen, die eben nicht so bildungsnah sind, die werden sich häufig einfach kaum lange hinsetzen und viel Recherchearbeit betreiben, um dann wirklich zum passgenauen Angebot für sie und dann auch der passgenauen Förderung für sie zu finden. Und deswegen muss da natürlich schon auch sehr viel mehr zum einen Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch ganz explizit individuell adressatengerechte Kommunikation passieren. Und dann natürlich auch die direkte Ansprache und Beratungsangebote. Da ist durchaus noch Luft nach oben.
Sie haben es gesagt, Geringqualifizierte nehmen statistisch noch seltener an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Das sind häufig höher gebildete, höher qualifizierte Menschen. Herr Patuzzi, verschärft sich durch Weiterbildung noch die Bildungsschere im Verlauf des Berufslebens?
Na, ich würde sagen, dass das schon auch die letzten Jahrzehnte der Fall war. Das war noch nie anders. Und wir müssen aber in den nächsten Jahren auch wirklich dafür sorgen, dass diese Bildungsschere nicht weiter auseinandergeht, sondern dass diese Bildungsschere wieder kleiner wird. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch zum einen mal stärker in den Blick nehmen, wie wir Beratung für Weiterbildung verbessern können. Wir haben ja ein sehr komplexes Gefüge in der Weiterbildung, wo ganz unterschiedliche Akteure und sozusagen auch Bund, Länder, Kommunen unterwegs sind, viele Träger. Das ist einerseits eine Stärke, aber es muss besser aufeinander abgestimmt und verzahnt werden. Und der zweite Punkt ist in der Tat die Unterstützung, insbesondere von Beschäftigten, dass für sie die Weiterbildung, die ja, sage ich mal, auch einfach auch ganz zentral und wichtig ist in den nächsten Jahren, dass die für die Beschäftigten gangbarer und, sagen wir mal, auch zugänglicher auch gemacht wird. Mhm. Insbesondere für Geringqualifizierte.
Genau, wenn wir nochmal bei den Geringqualifizierten bleiben. Sie haben jetzt auch gesagt, mehr Beratung, mehr Übersichtlichkeit. Ist das tatsächlich die größte Hürde oder welche Hürden gibt es da noch für diese Menschen?
Na, die größte Hürde insgesamt für Beschäftigte, aber besonders für Geringqualifizierte ist, dass sie sozusagen wenig Ressourcen für Zeit und insbesondere sozusagen Zeit haben und insbesondere, dass die Förderung für Weiterbildung vor allem ein Problem hat, sie sichert nicht den Lebensunterhalt ab. Mhm. Sehen Sie, wenn Geringqualifizierte eine Weiterbildung machen möchten, dann müssen sie das Risiko eingehen, dass sie irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen. Und da sieht die Förderlandschaft noch nicht so aus, dass sie das auch tun können.
Aber sind Sie da jetzt optimistisch nach dem, was wir jetzt zur nationalen Weiterbildungsstrategie gehört haben vor ein paar Tagen?
Die Bildungsteilzeit könnte sozusagen eine Lösung sein. Da würden wir aber erstmal abwarten wollen, was uns Hubertus Heil und sein Ministerium vorstellt. Mhm. Aber das könnte eine Lösung sein.
Herr Klöble, die Arbeitgeber haben das ja jetzt auch gefordert mit Blick auf die nationale Weiterbildungsstrategie, dass da verstärkt Menschen in den Blick genommen werden sollen, die vielleicht eher bildungsfern sind, eher niedrig qualifiziert. Wie nehmen Sie das bei der IHK-Akademie wahr? Also gibt es da eine hohe Nachfrage von Betrieben, von Beschäftigten nach genau solchen Angeboten?
Ja, die gibt's. Wir führen auch seit 7, 8 Jahren unterschiedliche berufliche Nachqualifizierungen durch. Da ist eben die Zielgruppe auch speziell auf An- und Ungelernte fokussiert. Und da wird eben über eng begleitete Arbeits- und Weiterbildungsphasen auf die externen Prüfungen vorbereitet, um so einen Berufsabschluss zu erlangen. Und da muss ich jetzt aber ehrlicherweise auch sagen, ich finde in dem Bereich die aktuelle Förderkulisse sehr gut. Also die Agenturen für Arbeit fördern diese Maßnahmen. Insofern, dass sie sowohl für den Teilnehmer die Lehrgangskosten übernehmen, als auch einen Lohnausgleich gewähren, wenn der Beschäftigte in der theoretischen Lernphase ist, also aus dem Unternehmen raus ist und dadurch ja auch keine Arbeitsleistung erbringt.
Also Sie sagen, das ist nicht so, wie Herr Patuzzi das gerade geschildert hat, dass dann die Förderung nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.
Zumindest im Bereich der beruflichen Nachqualifizierung sehe ich das so nicht, ja. Mhm.
Frau Fleige, Sie arbeiten ja auch viel dazu, wie Weiterbildungsangebote ausgestaltet sein sollen. Wenn man jetzt Menschen mit geringem Bildungsabschluss ansprechen will, vielleicht sogar Menschen, die auch nicht gut lesen und schreiben können, also wo es noch an Grundbildung fehlt, was muss man da machen? Wie kann man die Angebote so gestalten, dass die auf diese Menschen besser zugeschnitten sind und die auch besser erreichen?
Mhm. Also wenn wir bei dieser Gruppe bleiben, im Moment, es gibt also auch Ansprachestrategien natürlich sind diversifiziert, ne? Also für die unterschiedlichen Bildungsniveaus und dann auch nochmal danach, ob man jetzt berufliche oder allgemeine Weiterbildung anbietet oder daran teilgenommen werden kann. Also wenn man bei dieser Gruppe bleibt, zeigen die Ergebnisse am DE, die wir haben in der Abteilung, auch in der Arbeitsgruppe teilweise, dass es sehr wichtig ist, die Personen in der Lebenswelt anzusprechen. Also da sind sowohl in den letzten Jahren Einzelveröffentlichungen entstanden, als auch hat es ein großes Projekt gegeben, hier in diesem Fall dann zur finanziellen Grundbildung, ne, also wo als Problem erkannt worden ist, dass viele Haushalte überschuldet sind, dass BMBF gefördert gewesen ist, wo sehr klar herausgearbeitet worden ist, dass genau ungewöhnliche Orte, die eigentlich erstmal nicht Bildungsinstitutionen sind, aber vielleicht auch gar nicht zuvor als überhaupt Lernorte in Betracht gekommen sind, also wie auch eben Schuldner in Beratungsstellen, da Beiträge leisten können, ne, weil die Personen ohnehin dorthin kommen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der scheint auch erstmal auf der Hand zu liegen, ist aber hier nochmal eben wirklich herausgearbeitet worden in verschiedenen Schritten. Und das Gleiche gilt für bei den Arbeiten zum Beispiel von Mania für Knotenpunkte im Stadtzentrum, also oder in der Stadtlandschaft, in den Stadtteilen, wo Personen sozusagen ohnehin sich aufhalten und dann angesprochen werden können für Weiterbildung.
Wenn wir jetzt mal auf die Verantwortung der Arbeitgeber, der Betriebe schauen. Herr Klöble, da wissen ja wahrscheinlich die Betriebe selbst am besten, was sie zukünftig brauchen, oder das sagen sie jedenfalls. Und die haben ja auch ein großes Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter Schritt halten mit den neuen Anforderungen. Ist das denn in der Breite der Betriebe schon angekommen, dass sie sich kümmern müssen um die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter? Oder wurde da vielleicht in der Vergangenheit auch einiges versäumt von Seiten der Betriebe?
Sicherlich auch einige Versäumnisse, ganz klar, weil im Zweifel noch nicht so strategisch gedacht wurde. Man hat eher von Tag zu Tag gedacht und nicht aber im Sinne von digitaler Transformation. Was passiert denn in 5 oder 10 Jahren mit meinem Unternehmen? Welche Unternehmensbereiche haben sich bis dahin komplett verändert? Da findet sicherlich gerade ein großer Prozess statt. Wir stellen aber auch fest, dass immer mehr Arbeitgeber eben auch die Weiterbildung von Beschäftigten aktiv fördern, zum Beispiel eben auch finanziell in der Form, dass sie auch die kompletten Lehrgangskosten übernehmen, soll einfach auch eine gewisse Wertschätzung ausdrücken und so natürlich auch den Mitarbeiter, den ich dann qualifiziert habe, langfristig ans Unternehmen zu binden.
In welchen Branchen oder Jobs nehmen Sie denn da gerade einen besonders hohen Weiterbildungsbedarf oder eine große Initiative wahr? Also welche Betriebe fragen besonders stark bei Ihnen an und nach welcher Art von Qualifikation?
Also wir haben vor allem im Bereich der produzierenden Unternehmen eine hohe Nachfrage, insbesondere eben jetzt, um es konkret zu machen, am Ausbildungsberuf zum Maschinen- und Anlagenführer. Wir haben aber auch im Bereich der Logistik eine sehr hohe Nachfrage, im Bereich des Berufskraftverkehrs und aber auch in der Pharmaindustrie. Da kommen gerade auch verstärkt Anfragen und da setzen wir eben auch schon entsprechende Nachqualifizierungsangebote um.
Frau Staffler, wie ist denn Ihr Eindruck? Also sind die Arbeitgeber da selbst aktiv genug oder lehnen sich da vielleicht auch einige ein bisschen vornehm zurück und sagen, dafür wollen wir jetzt eigentlich kein Geld aufwenden oder auch unseren Mitarbeitern keine Zeit freiräumen? Da sollen sich dann lieber vielleicht andere drum kümmern, der Staat zum Beispiel.
Also solche einzelnen Fälle gibt es natürlich durchaus immer wieder. Ich stelle allerdings gerade insbesondere bei mir jetzt zum Beispiel im Wahlkreis fest, ich bin hier im direkten Umfeld von München, dass der Fachkräftemangel mittlerweile so enorm geworden ist, dass die Betriebe überhaupt gar nicht mehr umhin können, als dass sie selber auch sich um die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter kümmern. Und ich habe ganz viele Beispiele hier vor Ort auch, wo Betriebe selber sich Weiterbildungsakademien aufbauen, wirklich auch viel Geld auch in die Hand nehmen, um ihre Mitarbeiter zu qualifizieren und weiter zu qualifizieren, weil sie sonst überhaupt gar nicht mehr zurande kommen. Das heißt, mein Eindruck ist, dass sich da in den vergangenen Jahren durchaus sehr viel auch zum Positiven gewendet hat, wenn auch aus der Not heraus. Aber ich glaube, das ist ja durchaus auch positiv, wenn da die richtigen Schlüsse dann gezogen werden.
Aber das war dann doch eine relativ späte Erkenntnis, kann man sagen, weil die ökologische, die digitale Transformation, das wissen wir jetzt nicht erst seit 3 Jahren, dass die ansteht.
Naja, und es ist ja nicht nur die digitale und die ökologische Transformation. Wir haben zum Beispiel viele Unternehmen im Bereich Mobilität, die natürlich auch in der Mobilitätswende massiv auch sich verändern müssen, wo auch große Unterschiede oder Veränderungen anstehen. Und aber wie gesagt, mein Eindruck ist schon, wenn auch vielleicht ein Stück weit zu spät, würde ich gar nicht sagen, ein Stück weit spät, aber nicht zu spät, aber es findet jetzt statt.
Herr Patuzzi, wie ist da Ihr Eindruck? Also der DGB fordert ja einen Kulturwandel mit Blick auf die Weiterbildung. Fehlt da in Unternehmen bei Arbeitgebern teilweise noch diese Kultur, dass Weiterbildung eben ein selbstverständlicher Bestandteil ist und dass man sich da auch selber drum kümmern muss als Arbeitgeber?
Naja, meine Vorredner und Vorrednerinnen haben ja schon gesagt, da ändert sich gerade was und das ist auch gut so. Was wir feststellen, ist, dass in vielen Unternehmen und auch kleineren Betrieben noch nicht so das Verständnis dafür da ist, dass man Personalplanung auch strategisch oder strategischer angehen muss. Häufig ist der Horizont so bei 6 Monaten, maximal einem Jahr. Und Personalplanung muss man aber mit einem bisschen größeren Zeitraum betreiben. Und wenn man die Personalplanung hat, dann kann man ja auch, glaube ich, Maßnahmen ergreifen, wie man auch seine Belegschaft weiterqualifizieren kann, wie man auch Beschäftigte unterstützen kann in der beruflichen Weiterbildung. Und da ist es wichtig, auch die Bedürfnisse der Beschäftigten mit aufzunehmen. Das soll ja keine Einbahnstraße werden. Hm. Und da gilt es sozusagen auch weiter sozusagen voranzukommen. Und wenn Sie sich, wenn ich das noch am Schluss sagen darf, angucken, häufig werden ja nur Führungskräfte qualifiziert. Die ganzen Managementsysteme für Personal sehen vor, Führungskräfte sollen qualifiziert werden. Aber was mit den einfachen Mitarbeitern ist, das ist eine Leerstelle und die muss jetzt gefüllt werden.
Gerade wenn Sie jetzt die kleinen und mittleren Betriebe ansprechen. Ich meine, wir haben jetzt die Inflation, die Energiekrise. Vielen steht da das Wasser bis zum Hals. Kann man da wirklich gerade von denen erwarten, dass die jetzt auch noch mal viel Geld und viel Aufwand in die Weiterbildung in ihrer Mitarbeiter investieren? Können die das überhaupt leisten?
Na, ich glaube, das wird schwierig werden und deshalb braucht es auch eine staatliche Flankierung. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir da am Ball bleiben, alle zusammen. Und wir versuchen das in der nationalen Weiterbildungsstrategie ja auch voranzutreiben und dass auch über den Staat, also vor allem auch Bund und Länder, finanzielle Unterstützung und Flankierung für insbesondere berufliche, aber eben auch allgemeine Weiterbildung kommt. Gerade das Letztere ist auch wichtig, weil wir viele Beschäftigte haben, die Grundbildung brauchen. Und wenn wir die jetzt nicht unterstützen in den kommenden Jahren, dann fallen die raus aus Arbeit und auch aus der Gesellschaft.
Mhm. Frau Fleige, ja, bitte.
Sorry, wenn ich da auch noch ganz kurz eingreifen darf. Also ich finde auch, jede Weiterbildungsmaßnahme, die heutzutage angeboten wird, die eben dann auch entsprechend zertifiziert ist, dafür gibt es ja aktuell schon Fördertöpfe. Das heißt, kein Unternehmen, kein Beschäftigter steht da jetzt vor dem Punkt zu sagen, oh, die Maßnahme kostet mich so und so viel Geld, ich habe gar keine Unterstützung. Wir haben teilweise Fördermöglichkeiten, die bis zu 75% der Lehrgangskosten übernehmen. Wenn nicht sogar, wie gesagt, in der beruflichen Nachqualifizierung zu 100%. Das heißt, ich sehe da gar nicht so das Problem, stehe ich als Unternehmen jetzt vor einem Berg voll Weiterbildungskosten, sondern eher dann auch mit den entsprechenden Akteuren in eine Beratung zu gehen. Wir haben es gerade gehört, Personalentwicklungsstrategien zu entwickeln und dann aber auch entsprechende Fördertöpfe ausfindig zu machen, beziehungsweise bei uns wird es schon direkt mit abgeprüft im Zuge der Anmeldung und dann wird schon direkt die Förderung entsprechend abgezogen. Also ich finde, da sind wir schon sehr gut aufgestellt. Das wäre natürlich toll, wenn über die Weiterbildungsstrategie das Ganze noch ein Stück weit unbürokratischer, einheitlicher stattfindet. Aber ich sehe da schon eine sehr gute Förderkulisse.
Frau Staffler, wenn Sie das jetzt gehört haben, was Herr Klöble gesagt hat, also dass da die Unternehmen eigentlich finanziell oder die Beschäftigten auch schon gut unterstützt werden, braucht es dann überhaupt noch dieses Qualifizierungsgeld, was Hubertus Heil jetzt einführen will? Also dass Unternehmen, die besonders stark vom Strukturwandel betroffen sind, dann quasi so ähnlich wie beim Kurzarbeitergeld, das das beantragen können, um ihre Menschen weiter zu qualifizieren? Ist das dann überhaupt nötig? Frau Staffler?
Ja, Entschuldigung. Ich denke in der Tat, dass es sehr viele Instrumente gibt, Aufstiegs-BAföG, Qualifizierungschancengesetz, Arbeit von morgen Gesetz, Förderung der Alphabetisierung und Grundbildung war ja auch gerade so ein Thema. Also ich glaube, es gibt tatsächlich viele Ansätze, viele Förderprogramme. Die Problematik ist tatsächlich, und das ist ja anfangs auch schon angeklungen, dass es teilweise sehr unübersichtlich ist, dass es viel mehr Sinn machen würde, da zu sehen, dass das richtige Angebot individuell bei den richtigen Nutzern landet, statt dass man jetzt nochmal zusätzliche neue Programme mit einführt.
Mhm. Frau Fleige, ich würde gerne nochmal Sie fragen und auf den Punkt zurückkommen, den Herr Patuzzi angesprochen hatte, dass da bei manchen Unternehmen die Personalplanung ja vielleicht eher so ein paar Monate in die Zukunft geht und nicht so lange wie eigentlich nötig. Jetzt ist ja die Frage, kann man überhaupt jetzt schon absehen, was für Qualifikationen in 5 und in 6 Jahren gebraucht werden? Wie geht denn die Weiterbildungslandschaft, die Anbieter damit um? Also wie kann man sich da an den neuen wirtschaftlichen Herausforderungen ausrichten? Woher weiß man, welche Kompetenzen gebraucht werden?
Ja, also die Weiterbildungslandschaft, die planen, würde ich, also die Angebote planen, die Programme planen, würde ich sagen, sind auf Zack. Ja, also die Forschung, die wir dazu haben, zeigen, sozusagen sie sowohl stark kooperieren mit den Förderagenturen und da maßgeschneiderte Angebote machen, auch maßgeschneiderte Angebote übrigens für die Betriebe, machen die Volkshochschulen beispielsweise auch. Und dann sind sie eben sehr nah an den Bedürfnissen und Bedarfen und erheben die ständig, ne, mit verschiedenen Instrumenten, die man da heranziehen kann, aber auch indem sie sehr stark mit den Teilnehmenden oder potenziellen Adressatinnen im Gespräch sind. Also sowohl dort auch wieder methodisch geleitet in bestimmten Formaten oder eben auch einfach am Rande des Bildungsgeschehens, das stattfindet in ihren Institutionen. Und da sieht man jetzt beispielsweise, weil wir jetzt gerade 2 Studien gemacht haben zur beruflichen Weiterbildung, Angebotsplanung, Programmplanung und Programm mit Humboldt-Uni und mit Uni Hannover, also namentlich Giseke Robach von Hippel, dass sowohl in Bereichen von Hochqualifizierung für wissenschaftlich ausgebildete Berufe sehr stark am Puls der Zeit geplant wird, sich die Angebote sehr stark vernetzen in die Arbeitsfelder, die planen, dieses Herstellen, dass Räume geöffnet werden, auch durch die Einrichtungen, so wie sie sind, sodass die Teilnehmenden dort selbst ankern können und sich auch untereinander vernetzen können, sich gleichzeitig aber auch Zertifikate abholen können. Im beruflich-wissenschaftlichen Bereich, sage ich mal, ist das der Fall, das haben wir jetzt für den Kunst- und Kulturbereich exemplarisch festgestellt, als auch bei einer Studie eben für die Volkshochschulen, wo wir sehen, wie da für die Breite der Bevölkerung wirklich Angebote gemacht werden, natürlich in der allgemeinen Weiterbildung sowieso, aber auch in der beruflichen. Ja. Ob das jetzt prognostisch schon ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird erstmal abgedeckt, dass vieles an beruflicher Weiterbildung auch nicht um das Berufsbildungsgesetz fällt, damit nonformal ist und hier natürlich auch diverse Qualifikationen erworben werden müssen und können. Und da hat die Volkshochschule ein sehr breites Angebot, wie wir jetzt sozusagen rausgefunden haben durch Programmanalysen. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht weiter ausführen, aber auf jeden Fall sollen erstmal alle mitgenommen werden. Ne? Wichtig wäre, dass vielleicht die Qualifikationen oder sozusagen, dass die Angebote auch in den Qualifikationsrahmen kommen, damit sie dargestellt werden
Ich glaube, Frau Staffler wollte dazu noch mal was sagen.
Teilnehmenden. Ja.
Genau, ich wollte insbesondere noch mal auf die nonformalen Weiterbildungsmöglichkeiten auch kommen, weil ich glaube, dass das wirklich ganz viele wichtige Angebote gibt, die wir sehr viel stärker noch sichtbar und transparent auch machen müssen, sodass Arbeitnehmer praktisch diese Qualifikationen, die sie dadurch sich erworben haben, auch besser sichtbar machen können für ihre Arbeitgeber und gleichzeitig die Arbeitgeber aber auch wissen, was da in welchem zeitlichen Rahmen und in welcher Qualität auch gelernt worden ist. Ich glaube, dass wir da sehr dass da sehr viele sehr davon profitieren könnten, wenn wir da eine bessere Transparenz einfach herstellen könnten.
Aber profitiert man davon tatsächlich so? Also wenn ich jetzt beispielsweise ein dreitägiges Seminar mache zu Stressbewältigung zum Beispiel oder zur Selbstpräsentation und ich komme da ohne eine Qualifikation, ohne ein Zertifikat zurück, also bringt mir das tatsächlich mehr? Dadurch kriege ich ja keine höhere Stellung, dadurch kriege ich auch nicht mehr Gehalt.
Nee, das sind jetzt explizit auch nicht die Angebote, die ich jetzt meine, sondern gerade insbesondere, wenn es jetzt zum Beispiel im Bereich Digitalisierung geht, wenn es um einfach wirklich bestimmte Kompetenzen, die im Arbeitsleben auch gebraucht werden, geht, dann gibt es da durchaus sehr viele wertvolle Angebote und im Übrigen auch beispielsweise, wenn man sich anschaut, was durch digitale Möglichkeiten jetzt überhaupt alles machbar ist, dass man zum Beispiel in der Schulung mit einer VR-Brille bestimmte Dinge einfach, also ich hatte ich die Gelegenheit, mit so einer VR-Brille und so Joysticks in den Händen eine Heizung zu reparieren, obwohl ich davon überhaupt keine Ahnung habe, also da gibt es sehr viele gute Möglichkeiten und diese Kompetenzen, die bei solchen Schulungen auch erworben werden, die, glaube ich, sollte man sehr viel stärker auch noch nutzen.
Und darin liegt aber auch das Problem, so wie es jetzt gerade die Frau Staffler auch gesagt hat, aber auch die Frau Dr. Fleige, das sind im Zweifel so spezielle Weiterbildungsangebote, dass einfach auch die Grundmasse dafür fehlt. Ein Weiterbildungsträger muss natürlich auch wirtschaftlich arbeiten. Und wenn ich dann aber ein ganz spezielles Thema habe, für das ich aber auch nur eine ganz kleine Zielgruppe finde, dann ist es halt einfach auch schwierig, diese Angebote am Markt zu etablieren. Und da sehe ich eben dann auch die unterschiedlichen Akteure noch weiter in der Pflicht und der Verantwortung, sich da so aufzustellen, dass ich entweder eben auch Kleingruppen qualifizieren kann oder über Kooperationsvereinbarungen einfach eine breitere Masse an Teilnehmern erreichen kann.
Herr Potuzzi, ganz kurz noch von Ihnen und dann machen wir eine kleine Musikpause.
Genau. Also ich finde, Frau Staffler hat da schon und Frau Fleige auch in die richtige Richtung argumentiert. So nonformale, häufig so fachliche Qualifizierungen unterhalb eines Berufsabschlusses, die sind schon sehr, sehr wichtig. Und da ist es vor allem, und da finde ich, da sieht man auch die Lücke, die es in der Förderung gibt. Sowas kann nicht von den Arbeitsagenturen bisher gefördert werden. Und wenn da die Bildungsteilzeit reingeht, sowas förderfähig macht, die Maßnahmen müssen natürlich dann zertifiziert sein, dann ist das, glaube ich, ein richtiger Gewinn. Und dann können auch Beschäftigte sich selbstständig und vielleicht auch in Absprache mit ihrem Arbeitgeber weiterbilden, genau für solche Sachen. Das wäre ein wirklich großer Gewinn.
Berufliche Weiterbildung und lebenslanges Lernen werden immer wichtiger in den vielen Transformationsprozessen. Aber was muss passieren, damit Weiterbildung wirklich zur Selbstverständlichkeit im Arbeitsleben wird und dann auch alle daran teilnehmen können? Was ist von der nationalen Weiterbildungsstrategie zu halten? Darüber sprechen wir heute mit der CSU-Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler, mit Marion Fleige vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, mit Mario Patuzzi vom DGB und Andreas Klöble, Leiter der IHK-Akademie Südlicher Oberrhein. Und wir möchten auch weiterhin gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie mögen. Sie können sich beteiligen telefonisch unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wir machen eine ganz kurze Musikpause und dann sprechen wir gleich weiter. Berufliche Weiterbildung, lebenslanges Lernen, das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Ich nenne nochmal die Möglichkeit, wie Sie sich beteiligen können, nämlich entweder telefonisch unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und wir haben zum Beispiel eine Mail von Gabi Friedberger bekommen. Sie schreibt, ich bin sicher, dass Weiterbildung nur funktioniert, wenn Bildung vom Kindergarten an deutlich besser funktioniert. Wenn Menschen nicht von klein auf lernen, dass es schön sein kann, sein eigenes Geld zu verdienen und Dinge zu lernen, die für einen selbst und für die Gesellschaft wichtig sind, dann werden sie sich als Jugendliche und als Erwachsene damit erst recht schwer tun. Soweit schreibt Gabi Friedberger. Ich würde jetzt gerne in unserer Runde hier noch einen Punkt ansprechen, nämlich die Corona-Pandemie und digitale Bildungsformate. Herr Patuzzi, die Corona-Pandemie war sicher eine schwierige Zeit für Weiterbildung. Viel in Präsenz konnte da nicht stattfinden. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das ein großer Rückschritt insgesamt, verlorene Zeit, oder war das auch ein Stück weit ein Innovationsbooster für digitale Formate?
Beides. Also wir haben auf der einen Seite festgestellt, dass weniger Weiterbildung, vor allem auch in Präsenz natürlich, stattgefunden hat. Auf der anderen Seite war das natürlich in gewisser Hinsicht ein Riesenfortschritt, weil das Lernen, das Distanzlernen auch möglicher, besser geworden ist. Und was wir uns erhoffen, auch für die kommenden Jahre, ist natürlich, dass das klassische Präsenzlernen auch stärker angereichert wird durch digitale Lernformate. Ich glaube, nur ausschließlich auf digitale Lernformate zu setzen, es kann auch nicht das Ziel sein, aber wenn man beides besser und effektiver miteinander kombinieren kann, hat es durchaus Chancen für besseres Lernen, für bessere Weiterbildung.
Mhm. Frau Fleige, wie ist das mit digitalen Bildungsformaten? Also wie müssen die ausgestaltet sein, damit dann am Ende nicht der Output leidet gegenüber einer Präsenzveranstaltung? Gibt es da irgendwie Best-Practice-Beispiele, die Sie beispielsweise haben?
Also da müssten wir jetzt wirklich in den Bereich gehen, der die Kursebene betrachtet natürlich. Ne? Und da ist die Forschung auf dem Weg, das sozusagen zu beschreiben. Was ich vielleicht gerne sagen möchte an der Stelle ist, dass die digitalen Angebote natürlich auch die Erreichungsfähigkeit sozusagen deutschlandweit, jetzt bezogen auf Deutschland, nochmal erhöhen. Ne? Andererseits haben die Einrichtungen jetzt gerade der öffentlich geförderten Weiterbildung natürlich auch die Verpflichtung und die Aufgabe in der Kommune im Rahmen dieser von mir schon angesprochenen Grundversorgung tätig zu werden. Also das heißt, das muss schon ausbalanciert werden. Andere Fragen sind vielleicht eher bei der Erreichung, Fragen nach der Preisgestaltung, ne, was dann eben wieder mit der Förderung zu tun hat. Vielleicht kann ich es an der Stelle belassen, aber noch vielleicht als letzten Gedanke anfügen, dass die Weiterbildung selber auch sehr viel natürlich tut für die digitalen Kompetenzen in der Bevölkerung. Also auch wenn es nicht Online-Veranstaltungen sind und da dann eben sowohl Schlüsselqualifikationen bereitstellen als allgemeine und als berufliche Bildung, als auch für IT-Berufe natürlich fort- und weiterbilden. Das hat jetzt aber von Ihrer Frage weggeführt, zugegebenermaßen.
Ich bleibe da vielleicht nochmal beim Thema Erreichbarkeit. Uns hat nämlich ein Hörer geschrieben und ihm geht es um Barrierefreiheit in der Weiterbildung. Er ist selber blind und da stellt sich ja gerade bei digitalen Formaten vielleicht nochmal mehr die Frage, wie man da die Barrierefreiheit gewährleisten kann. Herr Klöble, ist das ein Thema bei Ihnen?
Bei uns tatsächlich eher weniger. Wir sind ein Weiterbildungsträger, der sehr stark auf das Konzept der Lehre vor Ort ausgerichtet ist. Dafür nimmt eben auch ein Teilnehmer bei unserem Lehrgang teil und nicht bei einem Online-Anbieter. Deswegen sind wir da jetzt natürlich durch Corona ergänzend auch im Bereich der Online-Lehre aktiv. Aber bei uns liegt der Schwerpunkt definitiv auf Präsenzunterricht. Mhm. Deswegen haben wir uns mit solchen Themen dann auch weniger auseinandergesetzt.
Frau Schaffler, wie sehen Sie das? Also digitale Formate bringen sicherlich den Vorteil, dass beispielsweise Menschen auf dem Land, die sonst sehr weit fahren müssten, dann auf einmal teilnehmen können an Weiterbildung. Aber birgt das auch die Gefahr, dass man wieder andere Menschen ausschließt? Ältere Menschen, Menschen mit einer Behinderung beispielsweise?
Also ich glaube, genau aus dem Grund, den Sie jetzt angesprochen haben, ist es wichtig, dass es beide Möglichkeiten gibt. Und zwar jetzt nicht nur allein die Präsenzlehre, wie man es kennt, und die Online-Lehre, so wie man es jetzt vermehrt auch in der Pandemie gemacht hat, sondern eben darüber hinaus auch noch alle anderen denkbaren Varianten, die mit digitalen Möglichkeiten eben auch möglich sind. Und insbesondere ist natürlich das Thema Ortsunabhängigkeit für einen Erwerb von Kompetenzen ein Thema, das durchaus auch dazu führen kann, dass so individuelle Hürden für den Zugang zu solchen Angeboten ein Stück weit abgesenkt werden können. Das gilt nicht für jeden, aber das kann für bestimmte Bevölkerungsgruppen gelten. Und deswegen glaube ich, brauchen wir diese Angebote. Und deswegen war es auch gut, dass da viele sich jetzt auch Gedanken darüber haben machen müssen, wie man sowas auch gestalten kann. Es wird aber sicherlich definitiv nicht der einzig seligmachende Weg sein, sondern ich glaube, wir müssen da einfach sehr viel individueller werden und sehr viel diverser, auch was das Angebot anbelangt.
Wenn wir jetzt zusammen nochmal auf die politischen Initiativen, die politischen Ziele schauen, die nationale Weiterbildungsstrategie. Herr Patuzzi, die Gewerkschaften sind ja da mit drin in diesem Prozess. Sind Sie da zufrieden, was die Bundesregierung, die beiden Minister da jetzt machen? Oder es gibt ja auch beispielsweise Kritik von der Linkspartei, habe ich das gehört. Die Betriebe, die Arbeitgeber, die müssten da viel stärker noch in die Pflicht genommen werden.
Naja, also wir wissen ja noch gar nicht so genau, was die beiden Bundesminister da so uns dann vorschlagen werden. Sozusagen kann man noch nicht so wirklich dazu was sagen, ob das dann auch passt. Unser Ziel ist es schon, vor allem auch in der nationalen Weiterbildungsstrategie, zum einen mal die Kooperation und Zusammenarbeit zu stärken, es hinzubekommen, dass die verschiedenen zuständigen Akteure stärker miteinander zusammenarbeiten, sich aufeinander abstimmen, damit Beschäftigte insbesondere auch eben besser und leichter an Weiterbildung kommen. Und natürlich ist es uns ein großes Anliegen, dass die Arbeitgeber noch mal stärker auch Weiterbildung im Betrieb auch machen, also durchführen lassen. Und insbesondere, dass auch Arbeitgeber die Weiterbildung von Beschäftigten, die individuelle Weiterbildung von Beschäftigten auch noch mit unterstützen. Und da haben wir ja auch vorgeschlagen, nicht nur, dass die Förderung verbessert werden soll, sondern auch, dass auch die Zeit für Weiterbildung auch mal, vernünftig geregelt wird, dass es einen Rechtsanspruch auf Freistellung für berufliche Weiterbildung gibt.
Das ist ja auch so ein bisschen diese Bildungszeit, Bildungsteilzeit, auf die würde ich gleich gerne nochmal zu sprechen kommen. Aber wir haben jetzt erstmal einen Hörer in der Leitung, und zwar Thomas Matthiesen, wenn ich das richtig ausspreche. Herr Matthiesen, sind Sie bei uns?
Ja.
Wunderbar, ja, hallo, schön, dass Sie da sind. Was ist Ihr Punkt?
Also zwei eigentlich. Hintergrund, ich bin gelernter Bäckermeister, habe BWL studiert, bin jetzt aber Einzelunternehmer, bin Kurierfahrer, weil ich nichts mehr mit Angestellten zu tun haben möchte, aus verschiedensten Gründen. Allein unterwegs, kenne mich so ein bisschen in der Bildungslandschaft aus, weil ich für Bildungsträger auch mal aktiv war. Was berufliche Weiterbildung angeht, ist mir persönlich immer alles viel zu langatmig in den Bildung, Qualifizierung. Oftmals zu viel für den Unternehmer, für den einzelnen Mitarbeiter. Da denke ich, sollte das kleinteiliger werden, dass man kleine Module, 3-4 Tageskurse irgendwo machen kann. Muss nicht zwingend immer irgendeinen IHK-Abschluss sehen, weil wenn der Chef weiß, der hat es gemacht, der hat dafür jetzt dort den Stoff erhalten sozusagen und das mitgemacht, vielleicht schon ausreichend. Der andere Punkt wäre dann einfach noch, wenn wir hier mal von Bildungsfernen oder ja, Gesellschaftsgruppen reden, sonst wie dergleichen, da ist ja im Vorfeld schon was schiefgelaufen. Das Urproblem ist die Schule. Die Schule, also ich kann nur für Berlin sprechen, nicht für ganz Deutschland, ja, aber in Berlin ist es einfach so grottenschlecht. Die Schulabgänger, die dort von der Schule gehen, wir haben Leseprobleme, wir haben Rechenprobleme überall und da muss erstmal angesetzt werden. Wenn die da so negative Erfahrungen machen, dann keine Berufsausbildung direkt machen, wie wollen Sie denen dann mit Mitte 20 oder Anfang 30 noch vermitteln, setzen Sie noch mal auf die Schulbank und lernen irgendwas? Der ist doch gebrannt für sein Leben, der wird es doch nie wieder anfassen. Da ist ein ganz großes Problem in meinen Augen.
Herr Matthiesen, ganz herzlichen Dank. Ich gebe das mal weiter an Herrn Klöble. Also Herr Matthiesen hat gesagt, lieber kleinteiliger, manchmal dauert das alles zu lange. Das wäre jetzt ein Punkt, der zum Beispiel eher gegen dieses Konzept der Bildungszeit, Bildungsteilzeit spricht, dass man sich da wirklich mal für ein ganzes Jahr rausnimmt, sondern eher für kürzere Fortbildungen spricht. Wie sehen Sie das?
Ja, grundsätzlich kann ich das unterstützen. Das Thema ist natürlich, wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, je kleinteiliger ich werde, desto kleiner ist am Ende auch die Zielgruppe. Natürlich, es gibt Unternehmen, die arbeiten mit ganz speziellen Maschinen, mit ganz spezieller Software. Wenn ich dafür ein Bildungsangebot anbiete, konzeptionell aufbereite, ich brauche halt auch immer eine kritische Masse um einen Kurs wirtschaftlich durchzuführen. Das heißt, ganz so kleinteilig können wir es im Zweifel nicht machen, außer es gibt eine 1-zu-1-Förderung, dass die Kosten übernommen werden. Wir arbeiten aber zum Beispiel auch modular. Also wir haben Lehrgangskonzepte, die enden dann tatsächlich in einem IHK-Zertifikat, können aber auch losgelöst modular belegt werden, dass ich nur eine bestimmte Kompetenz aus dieser gesamten Maßnahme erlange. Und das geht so in die Richtung, die gerade angesprochen wurde. Wenn für mich nur der Bereich relevant ist, dann mache ich nur dafür die Weiterbildung und bekomme darüber auch einen Nachweis, dass ich dieses Modul erfolgreich abgelegt habe.
Frau Fleig, ich würde das auch gern nochmal an Sie weitergeben, auch mit Blick auf diese von Hubertus Heil geplante Bildungszeit oder Bildungsteilzeit, dass man sich eben wirklich länger mal freinehmen kann oder in Teilzeit freinehmen kann und dagegen eben dieses eher kürzere Schulung zu machen. Kann kürzer genauso effektiv sein? Weil ich muss sagen, ich hatte das auch öfter, dass ich nach drei Tagen Fortbildung so dachte, ja, war nett, aber bringt mir jetzt auch nicht so viel.
Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man das hoch differenziert angucken muss für alle Bereiche, für alle Bedürfnistypen, Bedarfstypen, ne? Und auch Branchen, Gruppen. Es ist so, dass dass man das kürzer machen kann, ne, ist gerade ein Verdienst der Weiterbildung, weil man eben nicht erst einen langen Bildungsgang, ein langes Studium und so weiter machen muss, ja. Und da ist ja auch ein IHK-Kurs, der über 3 Monate geht, im Verhältnis dazu kurz, ne, also zu einer Ausbildung oder zu einem Studium. Also das heißt, die Weiterbildung reagiert sowieso schon per se, ne, auf diese hochdifferenten Bedarfe, die es gibt. Und andererseits macht sie dann eben es möglich, über Zertifikatstrukturen wirklich auch das Handlungsspektrum zu erweitern. Ne? Und manchmal bringt sie auch ganz anderen Nutzen hervor, das zeigen Studien zur Umschulung und so weiter, dass dann eben sozusagen breitere Orientierungsfunktionen dass das im Raum steht, breitere Orientierungsfunktionen als ein Nutzen. Und wenn Sie zu dem Bildungsurlaub fragen, da muss man sagen, dass da die Studienlage auch so ist, dass die Personen eigentlich wirklich breit und sehr diversifiziert partizipieren können und auch im Nutzen haben davon, also sozusagen von der Vielfalt der Themen, die es gibt, aber eben auch durch dieses sich eine Woche rausnehmen, auf andere, ganz andere Sachen nochmal kommen für ihre Lebensgestaltung und so weiter. Und das wird eng genutzt und weit. Und wir brauchen beides, lang, kurz, enger, weiter nutzen. Und das kann man immer herstellen über beruflich und allgemein jeweils. So.
Frau Staffler, ich würde das gerne auch nochmal an Sie weitergeben, diesen Zeitaspekt, diese Bildungszeit oder Bildungsteilzeit nach österreichischem Vorbild, die Hubertus Heil einführen will. Ist das wichtig, dieser Aspekt, sich wirklich mal länger Zeit nehmen? Für wie relevant halten Sie das? Und da müssen die Betriebe ja dann auch mitspielen.
Genau, das ist der Punkt an der Stelle. Und ich glaube, wenn wir jetzt von Zeiten sprechen, wo wir einen massiven Fachkräftemangel haben, über viele Branchen hinweg, wirklich in der breiten Wirtschaft, ist es natürlich das Freistellen von Arbeitnehmern dann schon auch ein Thema, das im Zweifel am Ende des Tages dann auch die Betriebe massiv schwächen kann. Und aus meiner Sicht nicht unbedingt das Instrument der Wahl, gerade wenn wir jetzt schauen, dass wir wirtschaftlich ohnehin in einer eher schwierigen Situation sind. Insofern, ja, ich kann verstehen, dass da auch der Wille da ist, individuell Unterstützung zu bekommen. Glaube aber, dass es da durchaus noch geeignetere Angebote geben kann und dass man darüber nachdenken muss, wie man solche Dinge dann möglich macht. Und nebenbei bemerkt, wenn ich das zur Bildungsteilzeit so sagen darf, was ich an der Stelle auch ganz wichtig finde, ist, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, dass es aus meiner Sicht ein Stück zu wenig auch die Arbeitsmarktrelevanz in den Mittelpunkt gestellt wird. Denn aus meiner Sicht kann es gerade in so einer schwierigen Zeit ja nicht sein, dass jeder dann sozusagen das, was er gerne noch machen möchte, auch dann gefördert bekommt, sondern wirklich auch das, was für den Arbeitsmarkt auch eine große Relevanz hat, gerade in der Zeit, wo wir so einen hohen Fachkräftemangel haben.
Herr Patuzzi,
vielleicht darf ich einen Satz dazu nachschieben?
Einen Satz und dann würde ich gerne Herrn Patuzzi nochmal dazu fragen.
Genau, ich würde nur gerne noch sagen, dass man ja auch nochmal mit der Hypothese aber arbeiten kann, dass durch das die Kreativitätsentwicklung beispielsweise, die durchaus sehr freigesetzt wird durch auch Teilnahme an solchen Bildungsformaten und Bildungsthemen, die Arbeitgeber ja auch anders wieder profitieren können.
Herr Patuzzi, dann an Sie nochmal die Frage. Sie hatten sich vorhin sehr positiv geäußert zur Bildungsteilzeit, zur geplanten. Führt das am Ende dazu, dass alle sich ein Jahr rausnehmen und nochmal Philosophie studieren, weil sie Lust drauf haben?
Na, mit Sicherheit nicht. Philosophiestudium dauert auch viel länger. Nein, aber es kann dazu führen, dass Beschäftigte, insbesondere wenn ihre Betriebe selber nicht weiterbildungsaktiv sind, sich nochmal selber auf den Weg machen können, um sich qualifikatorisch entweder neu oder anders aufzustellen. Und das ist, glaube ich, durchaus ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft, aber eben auch für die Betriebe. Wir müssen schon sehen, trotz Fachkräftemangel bieten nicht alle Betriebe auch ihren Beschäftigten Weiterbildung im Betrieb oder auch anderswo an. Und Beschäftigte brauchen einfach auch nochmal Möglichkeiten, wie sie das selber in die Hand nehmen können. Und ich glaube, das rundet dann auch das Förderspektrum, das der Bund und die Länder anbieten, auch nochmal ganz gut ab.
Gerade wenn Sie jetzt sagen, nicht alle Betriebe sind da so unterstützend, bieten das an. Kürzlich, da stand im Bildungsbarometer des IFO-Instituts, dass sich über 70% der Menschen einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung wünschen. Weil wir jetzt nur noch wenig Zeit haben, vielleicht ganz kurz einen Satz noch jeweils. Herr Klöble, wäre das was, ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung?
Kommt auf die Ausgestaltung drauf an. Wir haben aktuell in Baden-Württemberg eine Regelung zu Bildungsurlaub. Die wird auch gut angenommen, wird bei uns auch in die Lehrgangskonzepte schon über Blockwochen mit eingearbeitet. Da ist natürlich immer die Frage, wie wird es am Ende ausgestaltet, so ein Rechtsanspruch.
Mhm. Herr Patuzzi, gute Idee oder schlechte Idee?
Ja, gute Idee, weil das dann auch dazu führen kann, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam darüber ins Gespräch kommen müssen, wie sie sowas dann anwenden. Dafür gibt es derzeit keine Regelung und deshalb sollten solche eingeführt werden.
Und das müssen wir jetzt auch langsam schon als Schlusswort nehmen. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Wir haben darüber gesprochen, was sich in Sachen Weiterbildung in Deutschland ändern kann, was sich ändern muss, wie Deutschland dann wirklich zu einer Weiterbildungsrepublik werden kann. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und natürlich ganz herzlichen Dank an unsere Gäste, an Marion Fleige, an Andreas Klöble, Katrin Staffler und an Mario Patuzzi. Hat mich sehr gefreut, dass Sie alle mit dabei waren und Ihre Perspektive hier geteilt haben. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Sendung Corso mit Bernd Lechler. Da geht es unter anderem um neue Musik. Das neue Album von Wanda und das neue Album von Björk werden da besprochen. Ich bin Josephine Schulz, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.